Amen. Das kann man wirklich nur sagen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und dieser wunderbare Gott, der hat jeden von euch heute Morgen im Blick. Das haben wir gerade gesungen. Und wir haben es nicht nur gesungen, sondern hey, ich glaube das aus tiefem Herzen, dass Jesus dich ganz persönlich im Blick hat. Und wir hatten heute Morgen beim Beten auch so einen Eindruck. Nicht nur ich allein, sondern mehrere von uns hatten einen Eindruck, dass heute Morgen auch Menschen hier hinkommen, die wirklich so eine echt beladen hier hinkommen, die viele Dinge auf ihrem Leben haben, die vielleicht belastend sind, die ihnen andere Menschen aufgeladen haben, die sie schon viele Jahre und Jahrzehnte begleiten und runterdrücken. Und wir haben eben zu diesem wunderbaren Gott gesungen. Und ich möchte dir zusprechen, dass dieser wunderbare Gott dich ganz persönlich im Blick hat. Und er möchte diese Last abnehmen. Und Jesus ist dafür gestorben, dass diese Last von deinem Leben heruntergenommen wird, damit du in Freiheit kommen kannst. Damit du ein Leben führen kannst, ohne dass diese Belastungen, diese Lügen und all das auf deinem Leben liegt. Und das ist das, was Jesus dir heute Morgen sagen will. Und es ist sogar so, dass in seinem Wort steht, in Gottes Wort, da gibt uns Jesus eine Zusage. Das muss ich einfach vor der Predigt sagen. Da steht, und Jesus sagt das, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und es meint auch die Schafe, die noch nicht bei Jesus angekommen sind. Er sieht auch die schon, die noch außerhalb von dem Gatter rumhüpfen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und dich aber danach sehnst, dass diese Last hier bleibt heute, dann gilt es genauso dir und auch euch, die ihr Jesus schon kennt und trotzdem Last habt. Und er sagt, diese Schafe, die mir nachfolgen und die meine Stimme hören, denen will ich ewiges Leben geben. Und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Das ist Jesus, der das sagt. Der sagt, hey, wenn du einmal in seiner Hand bist, dann kann nichts und niemand und keine Last und Schuld der Welt dich wieder aus dieser Hand rausreißen. Und ich glaube, das möchte Jesus dir heute Morgen zusprechen. Er möchte wirklich Gemeinschaft mit dir haben und er möchte diese Lasten und diese Steine aus deinem Leben herausnehmen und möchte dich in Freiheit führen. Und das ist ein Angebot, ganz persönlich für dich. Ich bete vor der Predigt mit uns. Jesus, ich danke dir, dass du unser Retter bist, dass du ein wunderbarer Gott bist, der uns alle im Blick hat. Wir sind alle gleich viel wert, keiner von uns ist weniger wert, denn Vater, wir sind alle in deinem Angesicht gemacht. Du liebst uns. Du hast uns schon lange, bevor du uns geschaffen hast, geliebt. Du hast jeden von uns unterschiedlich gemacht. Aber du liebst uns nicht unterschiedlich, sondern alle gleich viel. Und ich bete, dass die Menschen heute Morgen die Lasten mit sich rumtragen und die vielleicht keinen Ausweg sehen und die sich immer niedergedrückt fühlen, dass sie heute Morgen besonders, Heiliger Geist, von dir und deiner Liebe berührt werden und dass sie diese Lasten abgeben können, weil sie dich, Jesus, kennenlernen, wieder neu oder nochmal ganz neu oder überhaupt und du in ihr Leben kommst und Veränderung schenkst. Wir bitten darum, dass ewiges Leben in unsere Herzen kommt und dass wir in Ewigkeit mit dir ohne Last und ohne Zorn und ohne Schmerz leben können. Und ich danke dir für den Vorgeschmack, den du uns jetzt schon gibst. In Jesu Namen. Amen. Training Day. Wir haben schon ein bisschen was davon gehört. Das ist ein anderes Bild wie das, was die Rebecca uns gegeben hat. Da hat Jesus mit ihr so ganz persönlich trainiert. Und ich lade uns jetzt ein, dass wir alle zusammen trainieren. Gretel, du bist dort in der Mitte, ne, die Frau mit den roten Armen. Ja, du stehst also da in unserer Runde und ihr alle könnt euch jemanden aussuchen. Ihr steht jetzt mit uns am Strand und wir werden trainiert. Es geht darum, dass Jesus selbst sagt, ich trainiere euch jetzt heute Morgen. Ihr müsst Power kriegen für das, was kommt. Und der Text, den wir dazu haben, den möchte ich uns jetzt kurz vorlesen. Der steht in Markus 6, 6 bis 13 und 30 bis 32. Ihr könnt mitlesen, ich habe den für euch vorbereitet. Zum Hintergrund, Jesus kommt zurück in seine Heimatstadt. Und das ist immer sehr schwierig, weil ihr wisst, ein Prophet gilt in seiner eigenen Stadt nichts. Ne? Aber er kommt in seine Heimatstadt hinein und während dieses Kapitels tut Jesus Wunder, er speist viele Menschen und vor allen Dingen aber lernt er mit seinen Jüngern. Überschrieben ist das der erste Teil, den wir uns anschauen möchten, mit der Überschrift Die Aussendung der 12 Jünger. Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Er rief die 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einen Wanderstab. Nehmt kein Brot und keine Vorratstasche mit. Und steckt euch kein Geld in den Gürtel, Sandalen dürft ihr tragen, aber ein zweites Hemd sollt ihr nicht anziehen. Weiter sagte er zu ihnen, wenn jemand euch in seinem Haus aufnimmt, dann bleibt bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Wenn euch aber an einem Ort die Leute nicht aufnehmen und euch nicht anhören wollen, dann zieht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen als Hinweis auf das Gericht, das sie erwartet. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Es geht weiter mit einem Teil, den ich gerade nicht in meiner Bibel habe. Das ist unfassbar. Der ist einfach rausgenommen. Okay, wir lesen ihn da. Ist wirklich der Hammer. Hier fehlt ein Teil gerade, den ich euch vorlesen möchte in meiner Online-Bibel. Habe ich noch nie gehabt. Die Rückkehr der 12 Apostel. Die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen dort. Wow, was da so passiert ist, wenn Jesus und die Jünger zusammenkommen, das hat mich einfach echt begeistert. Ich möchte jetzt Stück für Stück mit euch die Verse durchgehen. Wir wollen uns die einzelnen Verse betrachten. Vielleicht gehen wir nochmal auf die davorherige Folie. Es beginnt mit der Aussendung der Jünger. Da sagt Jesus im Vers 7, Jesus zog durch die umliegenden Dörfer und lehrte. Er rief die 12 Jünger zu sich und sandte sie jeweils zu zwei aus. Und dazu will ich euch zwei Punkte sagen. Erstens nämlich, zu zwei und zwei sandte er sie aus. Warum macht denn Jesus das? Habe ich mich gefragt. Er hat doch wahrscheinlich irgendeine Idee dabei. Zum einen sicherlich geht es auch auf das Alte Testament zurück. In Mose 5 oder auch an anderen Stellen, da lesen wir, wie immer wieder zwei und zwei ausgesendet werden, wie immer wieder zwei und zwei bezeugen, auch um einen Zeugen dabei zu haben. Aber der zweite Punkt, den möchte ich eigentlich noch mehr hervorheben. Ich glaube ganz persönlich, dass es Jesus darum ging, dass er uns als Team haben möchte. Und da wird es ganz persönlich. Es geht ja hier um die Jünger, aber es geht natürlich um uns, um seine Gemeinde, um seine Zeugen. Ich glaube, Jesus liebt Teams. Jesus stellt uns auch als Team zusammen, weil wir gemeinsam stark sind. Wir haben alle unterschiedliche Gaben. Da ist der eine, der unheimlich liebevoll ist. Da ist ein anderer, der ist stark im Glauben. Und da ist noch einer, der betet unheimlich gerne. Und das ist der Apostolische, der rennt immer voran. Und da ist der, der Visionen bekommt. Und das ist der, der gut die Bibel erklären kann. Und das ist die, die liebevoll die Gruppe zusammenhält. Und da sind so viele Gaben. Aber wisst ihr, wir alle haben diese Gaben bekommen. In jedem von euch steckt mindestens eine Gabe. Oder mehr. Wahrscheinlich mehr. Und Als vollkommener Leib werden wir zusammengestellt, weil diese Gaben sich ergänzen. Einer allein ist für sich nichts wert. Und im Team, da sind wir stark. Und deshalb hat Jesus schon damals gesagt, hey, ihr geht immer zu zweit weg, damit ihr euch ergänzen könnt. Und dann lesen wir, und gab ihnen Vollmacht über die bösen Geister. Und da bin ich so ein bisschen stutzig geworden, weil ich kenne eine andere Stelle, wo Jesus seinen Jüngern sagt, wartet noch. Und das kurz vor der Himmelfahrt. Das lesen wir in Lukas 24. Da steht, und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünde empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden. Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft auf der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Und die Jünger machen das damals, ne? Die bleiben in der Stadt und dann erleben wir nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und hier passiert Folgendes. Jesus schickt sie schon weg und erstattet sie mit Vollmacht aus über die bösen Geister. Und wisst ihr, warum er das tut? Weil Training Day ist. Weil Jesus sagt, ich möchte, dass ihr schon mal übt. Ich möchte, dass ihr sicher werdet. Ja, er sagt, ich möchte, dass ihr schon mal erleben könnt, wie es ist, wenn ich nicht mehr bei euch bin. Das finde ich ist echt der Hammer. Lass uns weitergehen im Text. Da lesen wir, er wies sie an, nichts mit auf den Weg zu nehmen, außer einen Wanderstab. Kein Brot, keine Vorratstasche, auch kein Geld. Ne? Außer Sandalen. Das finde ich schon mal sehr charmant. Außer Sandalen, aber auch kein zweites Hemd. Jesus will damit zwei Dinge bezwecken, glaube ich. Das erste ist, sie sollen voll und ganz auf Gott vertrauen. Wisst ihr, wenn wir ausgesendet werden und haben nichts bei uns, dann müssen wir Gott voll und ganz vertrauen. Und ich glaube, und das gilt dir und mir ganz persönlich, das ist das, was sich Gott wünscht, dass in all dem, was wir in unserem Leben tun, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Vertrauen ist so ein ganz großes Gefühl von Liebe und ein Beweis, den wir Gott schenken können. Wenn wir ihm wirklich vertrauen, in all dem, mit unserem Geld, mit unserer Familie, unseren Kindern, unserer Arbeit, unserer Gemeinde, in all dem möchte Gott, dass wir ihm vertrauen, er ist ein perfekter Vater. Er wollte, dass sie ihm voll vertrauen und dann wollte er mächtig wirken durch sie. Und zweiter Punkt ist, sie sollten Gastfreundschaft von anderen Menschen empfangen. Damals war es so, dass wenn Reisende unterwegs waren, dass sie aufgenommen wurden. Das war die Kultur. Man nahm andere auf, gab ihnen ein Dach über dem Kopf, hat sie verpflegt. Ich glaube, die beste Möglichkeit von Evangelisation ist, ja, dass wir uns in Menschen investieren, in das 1:1. Was war eine bessere Möglichkeit für die Menschen oder für die Jünger damals, ja, dass sie eben zu Hause bei den Menschen waren und so eine innige Gemeinschaft mit ihnen hatten. Ich glaube, das war auch ein Gedanke, den Jesus dabei hatte. Wir gehen weiter im Text. Er sagte zu ihnen, wenn denn jemand euch aufnimmt in sein Haus, dann bleibt auch bei ihm, bis ihr die Ortschaft wieder verlasst. Das ist sehr geistreich. Also bleibt bei ihm. Wenn euch aber jemand so nicht aufnehmen möchte und euch nicht zuhören will, dann interessiert euch das nicht. Schüttelt den Staub von den Füßen und geht einfach weiter. Und das ist ein Hinweis auf das Gericht, was sie erwartet. Zwei Punkte dazu. Der erste ist, investiert euch in Menschen, die bereit sind, euch zuzuhören. Investiert euch in Menschen, die bereit sind, das zu hören und auch zu tun, was ihr ihnen vermitteln wollt. Investiert euch in Menschen, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen und euch zu sagen, was ihnen fehlt. Investiert euch in Menschen, die sagen, ich möchte dazulernen, ich möchte was tun, ich möchte davon mehr erfahren. Und das Zweite ist, das heißt eben auch, verschwendet eure Zeit nicht mit denen, die nicht hören wollen. Das klingt zunächst einmal ganz hart, aber das ist das, was dort steht. Ganz deutlich, verschwendet eure Zeit nicht mit unwilligen Menschen, nicht mit unbelehrbaren Menschen, sondern mit den Willigen. Und wisst ihr was? Ich finde, das ist eine harte Aussage. Ne? Wie oft sollen wir nachgehen? Ich kann das aber ertragen. Und wisst ihr warum? Weil Gott ein liebender Vater ist. Weil Gott immer einen Schritt mehr geht. Aber wisst ihr, manchmal ist vielleicht noch nicht die Zeit gekommen für denjenigen, der nicht hören will. Manchmal ist die Talsohle noch nicht erreicht. Manchmal ist auch vielleicht noch ein Schleier drumherum und die Person kann noch nicht erkennen. Und deshalb sagt uns Jesus, dann schüttel den Staub von den Füßen, da muss Gott noch dran arbeiten. Aber ihr geht zu denen und investiert euch in die, die willig sind. Multiplikation. Investiert euch in die Willigen. Da machten sich die Jünger auf den Weg und riefen Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Zwei Punkte. Der erste ist erstmal, nochmal ganz kurz, was haben die Jünger da getan? Was haben die Jünger da getan? Sie machten sich auf den Weg, riefen Menschen zur Umkehr auf, sie trieben Dämonen aus, viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Da muss ich jetzt gerade nochmal einen Punkt machen. Was machten die Jünger da? Sie haben genau das getan, was Jesus auch getan hat. Sie machten das nach, was Jesus ihnen vorgemacht hat. Und das ist so ein Beispiel, und das gilt auch für uns als Gemeinde. Und das fängt im Kindesalter an. Die Eltern machen was vor und die Kinder machen das nach. Jesus macht was vor und die Jünger machen was nach. Wisst ihr, wir machen einander etwas vor und die anderen machen das nach. Das ist ein Beispiel, das gilt für heute auch noch, für uns, ganz persönlich, für dich und für mich. Jesus hat uns da was vorgemacht und wir sollen das nachmachen. Weil wisst ihr, du und ich, wir sind die Jünger Christi. Wir sind als Zeugen, als Salz und Licht in die Welt gesendet, damit wir in seiner Kraft Dinge tun, die er uns vorgemacht hat. Und wir sind in die Welt gesandt als Zeugen, damit wir anderen Dinge vormachen, die dann wieder andere nachmachen. Zu seiner Herrlichkeit. Wisst ihr, wie man das nennt? Was Jesus da gemacht hat und was unser Auftrag ist? Matthäus 28, 18 bis 20, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das nennt man Jüngerschaft. Das ist unser Auftrag, Jünger zu machen. Wir sollen Jünger machen. Das ist die Beschreibung, die er dafür nimmt. Und das gilt übrigens auch für die Firma. Wenn ich in der Firma mit Menschen zusammenarbeite, dann investiere ich mich natürlich auch in die, die Lust haben, die Leidenschaft haben, die willig sind. Die anderen wollen wir nicht abhängen, wir wollen sie mitnehmen. Aber das Prinzip der Jüngerschaft ist, dass wir uns in Menschen investieren, die wiederum zu Multiplikatoren werden, die das Gute aufnehmen und tun. Am meisten ist dabei in diesen beiden Versen für mich hängen geblieben, dass sich die Jünger auf den Weg gemacht haben. Sie wurden ausgesandt und sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben das nicht in Frage gestellt. Und dann haben sie Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Und wisst ihr, was ich mir da vorgestellt habe? Ich habe mir irgendwie gewünscht, hey, wie wäre das, wenn der Alltag in unserer Gemeinde so aussähe? Wenn wir ausziehen und Menschen zur Umkehr bewegen. Und ja, wir wollen Menschen die Hände auflegen und für sie beten. Wir wollen prophetische Worte für sie empfangen und das Gute, Gottes gute Gedanken in ihr Leben sprechen. Und ja, wir wollen Wunder erleben. Wir wollen doch das erleben, was uns damals zugesagt wurde. Das wünsche ich mir echt. Ich glaube, also wenn ich mir das vorstelle, dann bin ich echt berührt. Lasst uns weiterspringen auf die Rückkehr der 12 Apostel. Die haben also echt viel erlebt, als sie unterwegs waren. Das war eine coole Zeit für die, glaube ich, so in diesem Training, was sie abgeleistet haben. Dann lesen wir, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und hier möchte ich euch nochmal hinweisen auf die anderen Evangelien, nämlich in Lukas, zum Beispiel 10, 17 bis 20, da lesen wir, dass das auch passiert. Und da werden aber nochmal 70 nachher losgeschickt. Das lesen wir hier im Markus-Evangelium nicht. Das hat aber übrigens die gleiche Bewandtnis. Da geht's weiter. Es bleibt nicht bei den 12 stehen. Nein, Jesus schickt 70 nochmal raus. Und dann multipliziert sich das weiter. Und wir sitzen hier, ne, vielleicht mit 80 oder 90 oder was auch immer. Und auch wir werden ausgesendet. Alle Generationen von Gläubigen werden ausgesendet, um diese Dinge zu tun und Menschen zur Umkehr zu bewegen und ihnen das Evangelium zu sagen. Und ja, um Menschen im Namen Jesus Dinge zuzusprechen und sie zu heilen. Das ist eine Wahnsinnsvorstellung. Sie berichten Jesus also, was sie getan haben. Und dann sagt Jesus ihnen, was aber noch viel, viel wichtiger ist. Nämlich nicht das, was sie erlebt haben, sondern das, was sie erleben werden. Ihr Name steht nämlich im Buch des Lebens. Sie werden ewiges Leben bekommen. Das ist viel wichtiger. Ich möchte aber noch mal kurz auf die Stelle in Lukas zurückgehen. Was lesen wir da? Da steht das große Vorrecht der Jünger. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Sie sollen sich also nicht über ihre Taten so sehr freuen. Ja, sie sollen sich auch freuen, Jesus lobt sie. Aber sie sollen sich noch viel mehr freuen, dass sie ewiges Leben bekommen. Und wisst ihr, das ist unsere wahre Identität. Meine Identität war ganz, ganz lange davon geprägt, dass ich gedacht habe, ich bin so, wie mich andere sehen. Ich wollte Anerkennung. Wie war mein Job? War ich erfolgreich? Und wenn es mir nicht gut ging oder ich nicht erfolgreich war, dann ging es mir schlecht. Wenn Menschen mich nicht bewundert haben, ging es mir schlecht. Wenn sie mich nicht beachtet haben, habe ich mich klein gefühlt. Aber wisst ihr, das ist nicht unsere wahre Identität, das ist nicht deine wahre Identität. Die kann nur aus Jesus kommen. Wenn Jesus unsere wahre Identität ist, das ist das Größte, was wir bekommen können. Ja, dann sind wir in Jesus. Und das ist das, was Jesus ihnen sagt. Eure Identität ist im Himmel. Da sagt Jesus zu ihnen: Kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Jesus führt die Jünger in die Ruhe. Das ist der nächste Punkt. Das Team geht zusammen an einen einsamen Ort. Drei Punkte. Team, zusammen, einsamer Ort. Was tun sie dort? Wisst ihr, ich glaube, Jesus und das Team waren an diesem einsamen Ort. Und jetzt versucht euch mal vorzustellen, du und ich und wir alle als Team und der Heilige Geist in uns, also Gott in uns, Jesus in uns, wir sind an einem einsamen Ort, wie die Jünger, wir zusammen. Was machen wir da? Er sagt, ruht euch aus. Wir brauchen manchmal Ruhe von dem, was wir tun. Wir müssen uns einfach ausruhen, chillen, einfach mal abhängen, ja? Das ist wichtig für uns. Aber wisst ihr, was sie bestimmt gemacht haben? Und das ist das, was uns Gemeinschaft schenkt. Sie haben reflektiert. Sie haben beraten, na, wie ist es das denn passiert? Was ist uns da vorgekommen? Das war gut. Und sie haben sich bestimmt ermutigt. Da war der eine bei, der sagt, na, das war nicht so gut, ich habe das irgendwie nicht hingekriegt. Und dann kam vielleicht der andere und hat ihm die Hand aufgelegt und hat gesagt, hey, du bist ein cooler Typ, das war doch gut. häng mal deine Fahne nicht so tief. Oder beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Und sie haben bestimmt gelehrt. Sie werden sich das erklärt haben, was da passiert ist. Und Jesus wird ihnen das erklärt haben. Damit sie verstehen, was passiert und was sie in Zukunft tun sollen. Und sie werden gebetet haben. Sie werden bestimmt zusammen und auch alleine gebetet haben. Und eins möchte ich besonders herausheben. Und das ist das, was Jesus auch immer gemacht hat. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen in die Ruhe, in die Einsamkeit, um zu beten, um Nähe zu seinem Vater zu haben. Das ist Zwiesprache mit Gott. Und das ist einfach so wichtig für uns, dass wir hören, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Und manchmal, also ich bin mir sicher, der Heilige Geist spricht in jedem von euch. Aber er spricht oft ganz leise. Und manchmal müssen wir da hinhören und das müssen wir lernen. Unser Alltag ist aber so laut. Mein Alltag ist oft laut. Und ich wünsche mir dann, dass Jesus mir schreibt, damit ich es lesen kann, wann ich das möchte und Zeit dafür habe. Aber es funktioniert so nicht. Deshalb geht in die Ruhe. Hört auf das, was Jesus euch zu sagen hat. Und es gibt den Schabbat, den Sonntag. Gott hat uns den Sonntag geschenkt. 6 Tagen hat er die Erde geschaffen, um dann am 7. Tage zu ruhen. Und das ist so ein ganz besonderer Ruhetag, an dem er uns aufladen will, an dem er uns Gemeinschaft schenken will, ne, an dem wir uns zurückziehen können in die Einsamkeit, in Gemeinschaft vielleicht, als Team, und uns zusammen erbauen und loben und ehren können, Gott in seiner Herrlichkeit, wo wir uns aber auch gute Dinge zusprechen können. Wo wir aufladen können und trainieren, um dann am Montag wieder in die Woche zu starten und das Evangelium zu verkünden, in Wort und Tat. Aber wisst ihr, was noch besser ist? Das ist das, was wir in Vers 33 lesen. Viele haben sie beobachtet, ihnen waren klar, wohin sie wollten und alle kamen irgendwie hinterher und sie waren noch vorher da. Die Jünger und Jesus, die waren so anziehend, dass die Menschen ihnen nachgelaufen sind. Die hatten die beste Botschaft. Und wisst ihr, was ich glaube? Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Dass wir Gemeinde sind und noch mehr werden, die so anziehend ist, dass die Menschen hier hinkommen, dass sie uns nachlaufen, dass die, die krank sind, sagen, ich komme dahin, weil ich da Heilung erfahre. Dass die, die nicht wissen, wo es lang geht, sagen, da gehe ich hin, weil da kriege ich Orientierung. Das sind Menschen, denen ich wirklich wert bin, die wirklich mich erkennen, die nicht nur irgendwie viele Leute da sitzen haben wollen, sondern die sagen, wir wollen Menschen hier in unserer Mitte empfangen, die das ewige Leben empfangen sollen, die Umkehr erfahren sollen, die geheilt werden. Das ist das, was ich mir von Gemeinde wünsche, dass wir ein Ort werden für die Kranken und ein Ort werden, wo wir Jesus anbeten und loben und allein, weil wir seinen Namen aussprechen, Wunder in unserer Mitte geschehen. Ich möchte euch 2 Beispiele vom Wochenende geben. Ich war auf einem Kongress, vielleicht können wir das nächste Bild mal zeigen. Auf diesem Kongress, da waren 3.500 Menschen, der fand in Karlsruhe statt von Donnerstag bis gestern Nachmittag. Und da wurde im Wesentlichen über Jesus, über Führung und Werte in der Wirtschaft gesprochen. Und man kann da jungen Menschen ermöglichen, dass sie da hinkommen und kann ihnen den Eintritt zahlen und kann sie dann auf der Messe treffen. Ich habe da versucht, das umzudrehen und habe gedacht, wenn ich schon jungen Leuten, das sind im Laufe der Zeit ein paar mehr geworden, das sind auch noch nicht alle, schon ermögliche, dass sie da hinkommen, dann möchte ich mit denen auch Training machen. Bis gestern wusste ich gar nicht, dass das Thema Training Day, über das ich heute gepredigt habe oder noch predige, tatsächlich sich so stark in meinem Leben widerspiegelt. Und ich war zu Tränen gerührt, als ich vor Ort gesehen habe, was da passiert ist. Ich habe also diese jungen Menschen 6-8 Wochen begleitet. Ich habe mit jedem von ihnen 3-mal telefoniert, 2-mal eine Stunde und 1-mal vielleicht eine Viertelstunde. Wir haben eine Identitäts- Suche gemacht. Wir haben gesagt, was ist denn wirklich wichtig in eurem Leben? Worum geht's euch? Und dann haben wir uns schließlich am Kongress getroffen und haben einen Workshop gemacht. Und als wir mitten in dem Workshop waren, habe ich nachher gesagt, lasst uns füreinander beten. Und dann kam mir so irgendwie der Eindruck, na, ich will eigentlich nicht im Kern beten, sondern ich lasse die jungen Leute das machen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Das sieht man hier, das ist so ein bisschen klein. Die sind in kleinen Gruppen zusammengegangen, haben sich die Hände aufgelegt und haben füreinander gebetet. Sie haben sich Dinge zugesprochen, sie haben sich ermutigt. Die haben geweint, weil Gott durch den anderen in ihr Leben hineingesprochen hat. Sie haben sich bestärkt, weiterzumachen. Sie haben sich gesegnet. Jeder für jeden. Die haben über eine Stunde miteinander rings und her gebetet. Und dann haben sie mich auch noch in die Mitte geholt und haben auch noch für mich gebetet. Das sind Leute zwischen 19 und 25 Jahren. Und als sie so am Beten waren, bin ich rausgegangen und habe gedacht, hey, über was predigst du denn? Über Markus. Da hat Jesus mit seinen Jüngern trainiert. Und Achtung, ich bin nicht der Messias, der mit seinen Jüngern trainiert hat. Nein, das ist eine Aufgabe, die ist uns allen gegeben. Jesus hat uns bevollmächtigt, sein Heiliger Geist in uns, und gesagt, trainiert euch gegenseitig. Und ich habe echt so voller Demut auf die jungen Leute geguckt und habe gedacht, wow, das ist ein Trainingstag. Die trainieren gegenseitig, die nehmen Verantwortung füreinander wahr, die beten füreinander. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Als ich gestern Abend zu Hause war, da haben sie sich schon geschrieben und gesagt, lasst uns das nicht so verstreichen lassen. Wir wollen uns weiter treffen. Lasst uns sagen, was wir gelernt haben, was wir mitnehmen wollen. Wir wollen eine Zelle sein, die Karlsruhe verändert. Die arbeiten in der Studentenarbeit mit. Ja, Gott hat was in sie hineingelegt und sie sind als Team stark. Vorher waren es Einzelplayer und jetzt sind sie ein Team. Und dieses Team, das sollen wir sein. Und ich will euch ganz zum Schluss ein Bild zeigen. Und das ist so mein tiefer Wunsch. Da waren die Jünger, als Jesus tot war und er ist wieder auferstanden. Da ist er mit den Jüngern nach Emmaus gegangen. Und sie haben ihn nicht erkannt. Das ist eins der bekanntesten Bilder der Welt, was ich nicht kannte. Das hat Caravaggio gemalt. Und das heißt The Last Supper, das letzte Abendmahl. Und das zeigt die Jünger mit Jesus. Sie haben ihren Herrn nicht erkannt, der sie trainiert hatte, der sie vorbereitet hat auf das, was kommt. Und was passiert? Sie sitzen am Tisch, haben ihn immer noch nicht erkannt, sie haben ihn zum Abendessen eingeladen. Und dann bricht er das Brot. Und daran erkennen sie, dass das der Messias ist, der Herr. Und was sehen wir in dem Bild? Sie lehnen sich nicht zurück. Oh, jetzt ist er wieder da, Jesus ist da. Wie schön, jetzt haben wir ihn wieder. Das war doch immer so schön mit dem. Nein, wisst ihr, was wir sehen? Wir sehen, wie die Muskeln angespannt sind, wie sie erkennen, jetzt hat sich die Schrift erfüllt. Unser Messias, der Erlöser, ist auferstanden, der für dich und für mich gestorben und auferstanden ist. Und jetzt ist unser Auftrag nah. Die sind voller Tatendrang, man sieht die angespannten Muskeln. Nicht Leid, nein, sie sagen, Jesus, jetzt kommt's, was sollen wir tun? Dein Auftrag ist doch, dass wir in die Welt gehen und Menschen zu Jüngern machen. Das ist dein Auftrag, das ist mein Auftrag und den nehmen sie wahr. Sie wollen in die Welt gehen, die bleiben nicht sitzen in ihrer Gemeinde. Die können gar nicht mehr erwarten, dass sie rausgehen können und von Jesus und seinen großen Taten erzählen können. Und das, glaube ich, ist sinnbildlich das, was dir und mir Jesus sagen will. Egal, welche Gabe du bekommen hast, egal, wie stark oder schwach du im Glauben bist. Du bist geliebtes Kind Gottes. Jesus ist für dich gestorben. Er hat dich in seine Hand und wird dich niemals loslassen. Aber nun ist es unsere Aufgabe, hinauszugehen und zu Jüngern zu machen, alle Völker, im Namen von Jesus Christus.